So, das war schon ganz schön viel, aber ich dachte, es hilft euch vielleicht, als einen Überblick zu bekommen über dieses Buch und über das Anliegen im Buch Micha. Mir persönlich hilft das immer. Ich finde das toll, was die Freunde da vom Bibelprojekt an den Start bringen mit diesen kurzen. Kennt ihr die hier? Also die kann man für jedes Buch auch bei YouTube nachgucken. Also wenn ihr mal ein biblisches Buch lest, ihr werdet, ich denke, es ist mittlerweile alle schon vorbereitet und man kann sich das angucken, versteht dann das doch ein bisschen mehr im Zusammenhang. Genau, Micha. Gott, Jahwe, hat mich stark gemacht, so haben wir eben gehört, mich mit seinem Geist erfüllt, mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Vergehen. Er steht auf im Namen Gottes und möchte den Menschen, die damals weggelaufen sind von Gott und Dinge getan haben, die nicht gut waren, zurückgewinnen. Das ist ja das eigentliche Anliegen Gottes, auch mit seinen Propheten, die er gesandt hat. Und ich mache euch Mut, einfach auch mal das ganze Buch zu lesen. Ich habe das nochmal getan im Vorfeld, immer wieder 7 Kapitel sind eigentlich schnell gelesen und die Botschaft ist auch heute noch ziemlich aktuell. Micha formuliert eine Anklage. Es wurde ja eben in einem Clip gesagt, dass es wie eine Einladung zu einem Rechtsstreit ist, wie eine Gerichtsverhandlung. Da ist eine Anklage, die formuliert wird, da sind Anschuldigungen, ihr seid Diebe, ihr seid gierig, ihr lebt in Korruption, Bestechung, schwere Ungerechtigkeiten, die er anzumahnen hat. Sie leben gegen die Tora, gegen das, was Gott eigentlich schon längst geredet hat und warnt vom bevorstehenden Gericht. Und in seinen Worten wird aber auch gleichzeitig ein Schuldspruch festgelegt, denn das, was er da ankündigt, passiert ja dann später auch, dass sie weggeführt werden, dass Israel Jahre, Jahrzehnte des Schweigen Gottes dann auch hinnehmen muss. Trotzdem ist in seiner Botschaft, auch das wurde eben schon gesagt, immer wieder Hoffnungsvolles, ein Versprechen der Hoffnung. Ich habe darum mal hier so das Hoffnungsvoll mit reingeschrieben, weil das wird sonst schnell und gern übersehen, dass es eigentlich um Hoffnung geht, um eine Botschaft, die auch Mut machen soll. Eines Tages wird Gott sich erheben und alles erneuern, so schreibt der Prophet. Das im Hinterkopf können wir uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren auf diesen Text, den wir jetzt eben auch schon gehört haben. Eine zentrale Stelle, wenn man die Kapitel liest, im Kapitel 6 sind wir also im letzten Teil des Buches und ich lese nochmal den wesentlichen Vers, um den es mir nachher gehen soll mit denen, die davor stehen. Womit soll ich, Jahwe, denn kommen? Wie mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten oder mit einjährigen Kälbern? Wird sich Jahwe über tausende von Schafböcken freuen oder über zehntausende Bäche von Olivenöl? Soll ich meinen Ältesten für meine Vergehen opfern, meinen eigenen Sohn für mein Versagen? Und jetzt kommt der Schlüsselvers. Man hat dir doch gesagt, Mensch, was gut ist. Und was Jahwe von dir verlangt, Gottes, du musst dich an sein Recht halten, es lieben, gütig zu sein und einsichtig gehen mit deinem Gott. Wir kennen das wahrscheinlich alle ein bisschen besser aus der Luther-Übersetzung. Da kann man sich das auch besser merken. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir verlangt, Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und daran möchte ich mich auch ein bisschen entlanghangeln. Das ist wie die Vorlage zu einer guten Drei-Punkte-Predigt. Also besser geht nicht, auch für uns, die wir Gottes Wort verkündigen. Und ich möchte jetzt noch einmal kurz innehalten und beten und Gott um seine Hilfe bitten. Lieber Herr, und jetzt danken wir dir für dein Wort, das von alters her gesprochen ist und uns heute noch berühren darf. Wenn wir das zulassen, Herr, öffne du unser Herz, öffne du unsere Sinne, unser ganzes Dasein jetzt für dein Reden, für dein Wort. Und Heiliger Geist, komm und führe du uns in alle Wahrheit. Amen. Was will Gott von uns? Das ist der Titel meiner Predigt. Das könnt ihr jetzt auch hier schon mitlesen. Was will Gott von uns? Was erwartet Gott von uns? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Eine wichtige Frage, eine gute Frage. Und ich bin mir sicher, dass viele sich diese Frage schon gestellt haben, auch sehr konkret vielleicht. Wir Christen denken schnell an persönliche Wegführungen. Da geht es dann um Gott, was willst du, dass ich beruflich mache oder wer wird die oder der Auserlesene sein, mit dem ich mein Leben verbringen werde, die Frage nach dem richtigen Ehepartner, das Ziel für mein Leben, die Berufung, die vielleicht da ist, die Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Und was fange ich damit an? Was will Gott mit meinem Leben, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit? Wie verbringe ich mein Leben? Immer wieder auch in sehr konkreten Fragen, soll ich ein Haus kaufen oder lieber nicht, ein Auto oder lieber nicht? Was auch immer, wir müssen uns oft entscheiden und manchmal, und das ist ja auch gut so, fragen wir das. Was will Gott? Was will Gott von uns? Kann aber auch sein, dass hier Menschen sitzen, die eher auf der Suche sind, die gar nicht glauben, dass es Gott gibt oder sich noch fragen, ist das wirklich wahr und kann ich diesem Gott, wenn es ihn denn gibt, vertrauen? Gott, was willst du von mir, wenn es dich denn gibt? Was ist ihm wichtig? Und da kommen wir sehr schnell an die grundsätzlichen Fragen, die sich jeder im Leben stellt, die sich alle Menschen zu allen Zeiten gefragt haben, so bekannt als diese Grundfrage oder die Sinnfrage, woher komme ich, warum bin ich da und wohin gehe ich, wohin steuert das alles mit dem Leben und dieser Welt hier? Also diese Fragen enthalten dann auch immer irgendwie die Frage nach Gott und was er eigentlich will, wenn es ihn denn gibt. Und in dieses größere Bild eingelassen möchte ich uns jetzt auch mal mit hineinnehmen, weil Gott ja, und das ist das Gute, seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat. Er hat sich ja offenbart. Dazu gehört ja auch diese Bibelstelle. Das ist ja das Wunderbare und das, was man kaum glauben kann, ist, da ist ein Gott, der Schöpfer aller Dinge, der alles gemacht hat und der redet. Der teilt sich mit und der hat sich offenbart und seinen Willen kundgegeben, wenn man es denn hören möchte. Micha spricht in einer sehr zugespitzten Situation und macht sich zum Redner des Volkes. Gott, was willst du? Was erwartest du von mir? Und dann ist das erstmal sehr natürlich, dass er sagt, willst du mehr Opfer? Willst du bessere Opfer als die, die wir schon bringen? Und ich verstehe das schon als rhetorische Frage, denn die Antwort kann nur Nein sein. Also, ob er noch mehr Olivenbäume und Olivenölbäche fließen lässt oder sogar seinen eigenen Sohn opfert, was damals dem Volk Israel ja versagt war und verboten war. Aber selbst diese Frage sagt er und damit macht er deutlich, nein, die Opfer können es nicht sein. Und da ist er auf gutem Boden, denn in der Bibel gab es diese Frage ja schon mal und Gott hat sich sehr eindeutig geopfert. Samuel, der hatte die Frage auch schon, das waren Texte, die den Leuten damals bekannt waren. Und da hat Gott in 1. Samuel 15, Vers 22 Jahwe erwidert, freut der Herr sich über mehr Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als daran, dass man ihm gehorcht. Und die Antwort kam auf dem Fuß, Gehorsam ist besser als Opfer. Auf Gott zu hören, das zu tun, was er sagt, ist besser als noch mehr oder noch Schöneres zu opfern. Und darum geht es eben nicht. Gott will nicht mehr Fett von Schafböcken, er möchte, dass die Menschen, die an ihn glauben, die Menschen, die ihm nachfolgen, das tun, was er sagt. Und darin ihm zeigen, wir vertrauen dir. Wir glauben nicht nur an dich irgendwie so nebulös, sondern wir vertrauen dir und deinen Worten. Und darum geht es eigentlich auch in unserem Text, darum wirbt er ja. Also eine Frage, die er uns gestellt hat, was will Gott von uns? Und dann eine Antwort, die uns erinnert. Also keine neue Antwort, sondern mehr eine Antwort, die uns erinnert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Wie soll ich mir Gottes Stimme an dieser Stelle vorstellen? Ich weiß nicht, ich hab so gedacht, ist Gott genervt? Und so, oh Mensch, ich hab's dir doch schon gesagt. So wie manche Ehefrauen vielleicht dem Ehepartner sagen, oh, kennen wir alle die Situation, vor allem als Ehemann. Ich hab's dir doch gesagt. Oder wie man vielleicht, wenn man dann merkt, dass das Kind, obwohl man was anderes gesagt hat, wieder was anderes gemacht hat, und dann, ich habe es dir doch gesagt. Ist das, stelle ich mir die Stimme Gottes so vor? Oder hier so, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mensch, ich habe es dir doch gesagt. Nein, ich glaube nicht, dass wir uns das so vorstellen dürfen. Gott ist, glaube ich, nicht genervt, aber ich glaube, er ist manchmal sehr enttäuscht und sehr traurig, weil er Gott will ja Beziehung. Gott will ja, sucht ja unser Vertrauen, unser Dabeisein. Er will ja nicht blinden Gehorsam, sondern er sucht ja unser Vertrauen. Und ich denke, da ist er oft enttäuscht. Ich staune darüber, immer wieder neu. Und das werde ich auch nicht müde, das immer wieder deutlich zu machen. Dass Gott redet, ist für mich ein Wunder. Dass Gott sich mitteilt, dass er sich offenbart. Dass er uns seinen Willen auch schon in vielfältiger Weise mit auf den Weg gegeben hat. Wir müssen an vielen Stellen gar nicht fragen, was will Gott so in der einzelnen Führung, sondern wenn wir die großen Parameter seiner Offenbarung verstehen, dann wird auch unsere persönliche Lebensführung sich dem gut unterordnen und dann dürfen wir sogar an vielen Stellen frei entscheiden und müssen nicht für jede Brotkrume fragen, soll ich noch ein Brot essen oder nicht? Oder lieber Herr, dann gib einfach mal großzügig, weil Gott gesagt hat, gib großzügig. Da musst du dich fragen, soll es ein 20er oder ein 50er sein? Ich weiß nicht, wie ihr vorhin gespendet habt. Gott ist ein Gott der Großzügigkeit und es geht nicht um Zehnten oder Zwanzigsten, sondern es geht um Großzügigkeit, um Liebe zu ihm und wie wir uns da herausfordern lassen. Er teilt seinen Willen so im Großen mit und wir dürfen ganz viel entscheiden, auch persönlich. Gott lässt sich nicht unbezeugt und er redet und handelt mitten unter uns. Das war schon bei Adam und Eva im Paradies so. Wunderbare Begegnungen, eigentlich paradiesische Zustände, die dann durch Sünde gebrochen wurden. Da hörte das auf, dass die Leute auf Gott gehört haben. Sie haben gewusst, was er zu sagen hatte und sie haben sich dagegen gehalten. Und bis heute ist das unser Dilemma. Aber Gott hat sich entschieden, trotzdem zu reden. In der Wüste hat er gesprochen zu den Menschen. Er hat ihnen die durch Mose Gottes Wort weitergegeben und Gottes Botschaft. Dann kamen die 10 Gebote, die ganz klar regelten, wie man miteinander leben soll, nicht als Verbote und als Gebote. Steht da übrigens nirgendwo, es steht nirgendwo in der Bibel das Wort 10 Gebote. Da steht eigentlich im Dekalog die 10 Worte, die Gott spricht. Gott spricht, Gott teilt sich mit und wir sollten sagen, oh, danke Gott, du redest, du sagst uns, wie wir leben können, damit es gelingt. Und das ist im Alten wie im Neuen Testament nichts anderes, das bleibt ja. Gott redet durch die Geschichte der Wüstenväter, er beruft sich ja auch Micha auf das, was schon damals passiert ist, die Führung Gottes durch die Wüste in das neue Land. Er redet zu allen Zeiten durch die Richter, die Könige und jetzt auch durch die Propheten. Damals wie heute, von Anfang an hat er sich mitgeteilt und stell dir vor, er möchte auch mit dir reden. Und mit mir reden, immer wieder. Gott spricht zu uns. Er möchte vor allen Dingen unser Gegenüber. Er möchte unsere Zeit, unsere Zuwendung, so wie er sich uns zuwendet. Gott ist mit uns. Gott spricht zu uns. Er redet zu allen Zeiten und auch heute hier in diesem Gottesdienst. Mich hat er persönlich schon sehr angesprochen durch die schöne Lobpreiszeit. Das tat man richtig gut, so unplugged, ohne viel drumherum, so auf das Zentrum der Lieder und der Botschaft, der Worte und der Hingabe an Jesus sich einzulassen. Gott spricht, er ist ein Gegenüber. Und da meldet sich der Schöpfer beim Geschöpf und letztendlich hat Jesus ja genau das getan, wenn ich das den Kindern ebenso gesagt habe, sage ich euch größten Kindern das auch. Das Faszinierende an Gott und an Jesus ist ja, dass er sich uns zuwendet, dass er uns sieht, dass er uns liebt und dass, ich glaube, jeder, der ihm begegnet, wird an der Liebe, die da mitschwingt und an dem Anliegen, uns zu retten und uns zu helfen, uns heil zu machen, dann auch Gottes Reden und heilsames Reden für sein Leben feststellen. Jesus, der Gott, der zu uns gekommen ist, auf unsere Ebene, damit wir es vielleicht noch besser verstehen, so von Mensch zu Mensch. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Gott hat gesprochen, er hat sich mitgeteilt. Man hat dir das gesagt, was dieser Gott von dir erwartet. Wenn hier steht, Mensch, dann steht im Hebräischen Adam und das ist nicht universalistisch gemeint, sondern meint sehr bewusst das Volk Israel, die Auserwählten Gottes, also alle Israeliten, die Micha ja hier auch anspricht. Und Israel, allen Angehörigen des Gottesvolkes, mit denen er diesen besonderen Bund geschlossen hat, zu dem wir, wenn wir neutestamentlich Gemeinde sehen, ja auch gehören. Berühmte Worte, die das zusammenfassen, so haben die das im Bibelvers, im Bibel Projekt gesagt, was in der Botschaft von Micha vor allen Dingen gilt, die möchte ich jetzt zum Schluss mit euch teilen und wir bleiben für den Rest der Predigt bei Vers 8. Ja, was will Gott von uns? Es ist dir gesagt. Hört nochmal hin. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Fangen wir mal mit Gottes Wort halten an. Und ich habe euch hier extra mal so beide Texte gegeben, weil in der Luther-Übersetzung Betonungen gemacht werden, die wir bei Micha in der neuen evangelistischen Übersetzung noch ein Aspekt dazukommt, der im Hebräischen auch vor allen Dingen angesprochen ist. Da heißt es ja, du musst dich nur an sein Recht halten oder Recht lieben. Das also, was er gesagt hat, umsetzen. Darum geht's. Gottes Wort halten. Setzt voraus, dass wir Gottes Wort lesen und kennen. Uns dem Reden Gottes aussetzen. Ich bin froh und dankbar, dass ihr gekommen seid, denn ihr gebt heute Gottes Wort die Chance, euer Leben in irgendeiner Weise zu berühren. Das kriegen alle die nicht mit, die heute nicht gekommen sind. Also herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr da seid. Gottes Wort halten kann man nur, wenn man es hört, wenn man es liest. Ich bin langsam satt, also das muss ich immer wieder sagen. Ich treffe viele Christen, die dann, wenn wir so über Bibel reden, sagen, ja, ich kenne mich in meiner Bibel nicht so aus oder Bibellesen ist nicht so meins. Habe schon ein paar Mal versucht und aufgegeben. Dann sage ich immer, ey, wie willst du denn als Christ leben, wenn du nicht weißt, was in der Bibel steht? Wie willst du in der Nachfolge Jesu wandeln oder unterwegs sein, wenn du nicht weißt, wohin Jesus gelaufen ist und was er damals schon gesagt hat. Es kommen eben nicht immer die Offenbarungen Gottes so ganz neu und frisch, die kommen auch. Und Prophetie gibt es auch heute noch, aber das muss sich immer mit dem Wort Gottes, mit der Bibel ja decken, sonst ist es nicht echte Prophetie. Also Reden Gottes und auch aktuelles Reden und viele Menschenmeinungen und Zeitgeistmeinungen, die um uns sind, kann man ja nur auseinanderhalten, wenn man weiß, was steht denn im Wort Gottes? Und die Frage sollte uns beschäftigen. Da sollten wir getrieben sein, mehr zu wissen, mehr wissen zu wollen von dem, was sagt Gottes Wort. Und dann nimmt man sich mal Zeit für die Bibelstunde oder im Hauskreis, holt mal die Bibel wieder raus und liest miteinander Bibel und diskutiert und fragt nach dem, was da dran ist. Auch, es gibt viele Möglichkeiten, auch mal vielleicht einen Urlaub bewusst zu nehmen für eine Kurzbibelschule oder eine Bibelfreizeit. Also an der Stelle Gottes Wort halten kann man nur, wenn man es hört, wenn man sich dem Reden Gottes aussetzt. Und an was erinnern kann ich mich nur, wenn ich was gelernt habe. Das sage ich den Kindern, wenn sie sagen, Papa, bet mal für meine Mathearbeit. Ich sage, ja, hast du auch gelernt? Ich sage, sonst, was soll ich da beten? Herr, schenk Hirn vom Himmel? Oder schlag den Lehrer mit Blindheit? Also ich kann mich ja nur an was erinnern, was ich auch vorher gelernt habe. Ja, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, Gottes Wort halten. Das setzt voraus, ich lese es, ich beschäftige mich damit. Und ich glaube, hier ist wirklich Mangel in vielen Gemeinden. Die Leute, auch in der Kirche, kennen ihre Bibel nicht mehr. Da kann einer alles erzählen, die können das nicht überprüfen, ob der da vorne das, was er sagt, auch, ob das auch biblisch ist oder nicht. Und nicken alles schnell ab. Es ist ja viel zu umständlich und man ist viel zu müde, um noch selber die Bibel mal rauszuholen und den Text nachzulesen oder vielleicht mal einen Kommentar zu lesen. Und heute ist im Internet ja alles möglich. Also man braucht gar auch viel Quatsch natürlich. Aber auch da, wer Gottes Wort kennt, kann das unterscheiden. Also ich mache euch Mut. Lest das Wort Gottes. Das sind Worte lebendigen Wassers, kommen aus diesem Wort. Wort Gottes, das uns offenbart ist. Und dann gib dem Teufel keine Chance, denn er will dich abhalten vom Bibellesen. Da haben wir dann plötzlich keine Zeit mehr. Wir können ein Buch, das wir gekauft haben, einen Roman, Herr der Ringe oder was auch immer, in 3 Tagen durchlesen, aber unsere Bibel haben wir noch nicht einmal durchgelesen. Und ich glaube, das liegt wirklich dran, dass da einer ist, der uns vom Wort Gottes abhalten will. Also da findet ein geistlicher Kampf statt und Brüder und Schwestern, da müssen wir gegen angehen. Der Satan will uns vom Wort Gottes abhalten. Er will uns durcheinander bringen und wenn wir die Bibel nicht lesen, dann können wir uns nicht daran halten. Wir sind so viel unterwegs in Social Media. Ja? Was kann man da alles stundenlang? Plötzlich sind 2 Stunden weg. Aber keine 10 Minuten für die Bibel. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ich rede übrigens von mir. So schnell ist man abgelenkt und hat seine Zeit wieder mit viel Zerstreuung verbracht, aber da dann wirklich mal Zeit nehmen, eine halbe Stunde für das Wort Gottes ist oft nicht drin. Und ich frage mich, wie kann das sein, wenn so viel Zeit für so viel anderes Banales drin ist? Und das ist auch ein Kennzeichen unserer Zeit, wie damals. Da ist so viel im Argen, weil die Leute sich nicht an das, was Gott gesagt hat, halten. Also, wir wollen uns diesem Wort aussetzen und dann Täter des Wortes werden. Das ist im Neuen Testament ja die Herausforderung, sei Täter des Wortes. Und ich höre allein Gottes Wort halten, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir einfach nur das tun, was recht ist. Und dann, das ist eben auch die Bedeutung, die das theologische, das Wort hier auch noch bedeuten kann, eben Recht halten oder Recht sprechen. Das heißt, Christen und auch die Gläubigen damals waren herausgefordert, Recht zu sprechen in einer Zeit, wo Unrecht herrschte. Aufzustehen für das, was wahr ist. Mut zu haben, sich zu bekennen. Deutlich aufstehen auch gegen Ungerechtigkeiten. Es gibt ja eine Micha-Initiative, ich weiß nicht, ob ihr die hier kennt, sonst googelt das mal, das würde zu weit führen. Aber da geht es auch ganz viel um Gerechtigkeit, da geht es ganz viel um aktuelle Dinge, wie Christen auch in der heutigen Zeit, auch in politischen Dingen, aufstehen und Recht sprechen und sagen, nein, so sagt das Wort Gottes und das glaube ich. Also da geht es um globale Nächstenliebe, um Gerechtigkeit, um Aufstehen gegen Ungerechtigkeit, die passiert. Wir können nicht immer nur ein Gebet sprechen, sondern wir müssen manchmal auch Recht sprechen, aufstehen und das soll im Umgang miteinander und in dieser Welt deutlich werden. Also herzliche Einladung. Das ist das Erste, Gottes Wort halten. Das Zweite, wozu Micha uns einlädt, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir verlangt, Liebe üben. Das ist auch wieder aus der Luther-Übersetzung. In der anderen Übersetzung heißt es, jetzt habe ich gerade das verschlagen, kannst du mir den Text nochmal geben? Es lieben, gütig zu sein, heißt es, glaube ich, auch, ne? Wo ist es? Nee, zurück. War schon richtig, die Folie? Es lieben, gütig zu sein, genau. Oder barmherzig übersetzen andere Übersetzer. Das gefällt mir. Einüben. Liebe üben. Ich glaube, das fällt uns nicht ganz so leicht, wenn wir verliebt sind schon. Aber das ist nur eine kurze Zeit. Lieben ist ja was ganz anderes als verliebt sein. Wie hat das mal einer gesagt? Verliebt sein macht blind. Ist auch gut so, sonst wird niemand heiraten. Aber Liebe darf sehen. Liebe darf sehen. Und wir sehen dann so einiges, auch was uns vielleicht nicht gefällt, was wir aber mitgeheiratet haben. Und das ist aber kein Ehevers nur, das ist, geht ein bisschen weiter, aber in der Ehe dürfen wir auch Liebe üben und grundsätzlich sind wir herausgefordert, Liebe zu üben. Es lieben, gütig zu sein, barmherzig zu sein. Also die Gesinnung Gottes auszuleben. Das ist wie eine Verpflichtung, die wir freiwillig eingehen, wenn wir Gott nachfolgen. Im Hebräischen steht hier ein Wort, Hesed, das heißt treue Liebe. Vor 2 Wochen saß ich einem Pärchen gegenüber, die haben ihr 50-jähriges Ehejubiläum gefeiert. Und haben sehr früh geheiratet und durch vielerlei Schwierigkeiten, auch Alkohol und viele Dinge, die nicht gut waren, hatten sich auch schon mal getrennt. Und dann sitzen sie als mittlerweile altes Ehepaar vor mir und haben in Treue und Liebe aneinander festgehalten, in guten wie in schwierigen Zeiten. Und so manches erlebt und überlebt. Und das kam mir richtig die Tränen, weil ich dachte, ja, das möchte ich auch. Es gibt zu viele, die weglaufen, die nicht an der Treue festhalten, in treuer Liebe verbunden bleiben, wo sich so vieles auseinanderlebt. Die Ermahnung, die Ermutigung ist, das zu üben. Und das gilt nicht nur für Ehe, das gilt eben auch für Gemeinde. Und das gilt auch für unsere Liebe zu den Menschen in dieser Welt. Also ganz groß aufgeräumt möchte Gott uns ermutigen durch Micha, übt euch in der Liebe. Das habe ich doch schon lange gesagt. Da gibt es fast ganz viele Parallelstellen. Im 5. Mose schon. Da steht sogar in einer Bibel unter der Überschrift, was Gott will. Und nun Israel, was fordert Gott von dir? Er will nur, dass du Ehrfurcht vor ihm hast und auf seinen Wegen gehst, dass du ihn liebst und mit ganzem Herzen ihm dienst. Und dass du nach seinen Geboten und Vorschriften lebst, was dir ja selbst zugutekommt. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das kommt uns selbst zugute, wenn wir das tun, was Gott sagt. Und das tut uns und anderen gut. Und besonders, wenn wir Liebe üben. Ich glaube, Liebe in Aktion ist überzeugender als ganz viele Worte, die wir sagen. Wenn Menschen an uns sehen, und das sagt Jesus ja auch, an der Liebe werdet ihr erkannt werden, dass ihr meine Jünger seid. Viele Christen sind mehr Mahnschreiben als Liebesbriefe Gottes. Überlegt das mal. Von vielen Christen, auch in meiner Gemeinde, möchte ich kein Nachbar sein. Da kommt so was Kaltes, was Hartes, wo du denkst, oh. Und ich sage, lieber Herr, schenk Liebe. Und für mich, auch für Sie. Das ist nicht einfach. Es scheint also nicht so zu sein, dass das immer gefühlsmäßig rüberkommt, sondern dass das auch eine Entscheidung ist. Und dass es eine Entscheidung auch zu treu ist, so wie Gott uns treu ist, wie Gott uns liebt. Israel hat ja dieses Liebesgebot mehrfach bekommen. Und tatsächlich, wenn wir über das Erinnere dich, was Gott gesagt hat, reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass die Juden auch damals schon bis heute jeden Tag mehrfach dieses Schma Israel beten. Höre Israel, höre, der Herr ist dein Gott. Und dann heißt es, du sollst den Herrn Gott lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft und deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das nimmt Jesus ja im Neuen Testament auch auf. Und das haben sie 4-5 Mal am Tag gebetet. Und wer schon mal in Israel weiß, dass an jeder Haustür oder von frommen Leuten in Israel auch noch so eine kleine Mesuse hängt, das ist so ein kleines Gefäß, wo die Schriftrolle drin ist mit genau diesem Vers. Und ein frommer Jude streichelt die Mesuse vor dem Eintreten in das Haus und macht sich bewusst, erinnert sich, ja, wir sind herausgefordert, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Und in dieser Gesinnung kann man viele Besuche machen. Also, das war Israel nichts Neues, aber sie mussten erinnert werden. Und vielleicht ist auch für uns das eine gute Erinnerung. Jesus selber hat es vorgelebt. Wir haben eben gesungen, die Liebe hat triumphiert. Und das wünsche ich mir auch für uns und unsere Gemeinde und unser Leben, dass die Liebe triumphiert und dass Jesus gesehen wird. Ein letztes. Demütig sein vor deinem Gott. Das ist dir gesagt, Mensch, das ist gut. Daran möchte ich euch erinnern. Demütig sein vor deinem Gott. Bescheiden sein, könnte man auch übersetzen, und Gott folgen. Im Hebräischen steht hier das Wort Sana. Das gibt es nur einmal in der Bibel, hier an dieser Stelle. Und das könnte man mit bescheiden sein, ohne Hochmut und Stolz. Demut ist ja so das Gegenteil von Hochmut, wenn man es mal so ganz oberflächlich betrachtet. Da könnte man auch noch tiefer einsteigen. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Insofern ist der Weg der Demut und die Herausforderung, demütig zu sein, auch eine Erinnerung, die uns gut tut, die uns auch an einen Platz anweist, der auch neutestamentlich von Jesus ja gelehrt wurde. Es gibt nur einen Gott und du bist es nicht. Ja? Und ich bin es auch nicht. Also das Bekenntnis, dass da ein Gott ist, macht mich schon demütig. Bringt mich schon in eine Position, wo ich hoffentlich vor Hochmut bewahrt bin. Wir haben keinen Grund, uns irgendetwas einzubilden. Ich meine, kommen dann Leute und sagen vielleicht, was sie alles erreicht haben und so, aber ich sage dann oft, ja, Gott sei Dank, er hat dir Verstand gegeben, dass du das alles so erreichen konntest oder Gelegenheit gegeben, um finanziell gut rauszukommen. Wem haben wir alles zu verdanken? Alle guten Gaben, das ist ja nicht nur ein Gebet am Mittagstisch, alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir, wir danken dir dafür. Das ist eine Position der Demut, wo ich anerkenne, nichts habe ich zu bringen, alles her bist du. Das, was ich habe, was ich kann, kommt von dir, ist Segen. Und dafür gebe ich Gott die Ehre und setze nicht mich da auf irgendeinen Stuhl, wo die Leute sagen, oh. Sondern in Demut soll einer dem anderen dienen. Wir haben keinen Grund, uns auf etwas einzubilden. Wusstet ihr, dass im Deutschen das Wort Demut vom Mittelhochdeutsch kommt? Und das setzt sich zusammen aus zwei Worten. Diene, Mut. Also Mut zum Dienen. Das finde ich einen interessanten Gedankengang. Demut ist Mut zum Dienen. Also bereit sein, mich drunter zu stellen, mit anzupacken, zu dienen. Und Jesus macht es uns vor, wenn er sich sein Obergewand auszieht und seinen Jüngern die Füße wäscht und sagt, damit gebe ich euch ein Vorbild. Das waren die letzten Stunden, die er mit seinen engsten Vertrauten verbracht hat und er lehrt sie Demut. Eben nicht, wir wollen herrschen, wer sitzt an rechter Stelle, wer hat die Macht, wer hat das Sagen, wer kommt gut raus an. Mut zum Dienen, euch drunter zu stellen. Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Fällt uns nicht so leicht. Das sind drei starke Aussagen, die wir hier im Buch Micha hören, die damals schon in der Situation sehr viel Sinn gemacht haben, die sie erinnert haben, was Gott eigentlich will. Und ich glaube, das gilt auch heute noch für uns. Der Jesusweg, und ich habe ja immer versucht, auch so eine Brücke zum Neuen Testament auch zu schlagen, der Jesusweg ist eben ein Weg der Demut. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Das ist uns gesagt. Das war damals für die Menschen im Alten Testament. Wir sind in gleicher Weise herausgefordert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir verlangt. Ich glaube, ihr könnt einen weiterklicken auf die Verse nochmal. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Zum Schluss eine Herausforderung. Und die habe ich von einem amerikanischen Sportschuhhersteller. Just do it. Nike. Kennt ihr diesen Slogan? Viele Jahre. Just do it. Wir können ja jetzt anfangen, über das zu diskutieren. Und ich persönlich bin immer besonders beeindruckt, wenn ich sehe, dass Menschen so leben. Ein Kommentator hat geschrieben, es wäre eine verhängnisvolle Fehlinterpretation dieses Verses. Ein gewaltiges Herauslösen aus seinem Kontext wolle man ihn darauf reduzieren, dass es vor Gott nur auf ein einwandfreies Leben ankomme, ohne dass es einer Versöhnung des Glaubens an sein Wort bedürfe. Soll heißen, echter Glaube, lebendiger Glaube zeigt sich vor allen Dingen bei denen, die Gott, mit Gott in einer Beziehung stehen. Es geht nicht nur darum, etwas zu tun, sondern in dieser Beziehung zu stehen zu Gott und aus dieser Beziehung heraus in der Tat Liebe zu üben, demütig zu sein, Gott zu achten und sein Wort für das Recht einzutreten in dieser Welt und Gottes Wort zu verkündigen. Es geht also um diesen Bund, den wir eingehen. Es geht nicht um Rituale, sondern um ein Miteinander, sowohl mit Gott selbst als auch mit den Brüdern und Schwestern, die mit mir unterwegs sind im Glauben. Und da ist der Aspekt der Gemeinde natürlich ein großartiger und ein wichtiger. Wir sind immer in Gemeinschaft unterwegs. Auch in Gemeinschaft herausgefordert. Die letzte Woche war eine schwere Woche für mich. 4 Todesfälle, auch von Menschen, mit denen ich sehr lange unterwegs bin, haben mich sehr belastet und auch unsere Gemeinde. Und es war für mich wunderbar zu sehen, wie plötzlich Gemeinde funktioniert, wie Menschen Essen gekocht haben, Kuchen gebacken haben, einfach vor die Tür gestellt, Liebe gezeigt haben, ohne großen Aufwand. Und pipapo, es war einfach eine bewegende Woche, wo diese Liebesgemeinschaft der Kinder Gottes deutlich wurde. Das hat mich sehr berührt, auch als Pastor der Gemeinde. Vor 2 Wochen waren wir in Ibbenbüren mit dem Bund Weser-Ems. Ich bin in unserem Verband Regionalleiter für den Bund Weser-Ems und wir hatten unser regionales Treffen. Und da haben dann plötzlich alle Gemeindeleiter und Pastoren zusammengestanden und für 2 unserer Brüder gebetet, die in einer Gemeinde sind, wo es gerade richtig unten durchgeht, wo es richtig schwer ist und kaum noch zu ertragen. Jeden Tag hat man den Eindruck, ein neuer Tiefschlag. Und dann haben wir gebetet und es war so, das hat mich berührt, dass hier eine Liebesgemeinschaft war, die einfach sich um diese Brüder gestellt hat und ihnen jetzt Mut zugesprochen und für sie gebetet hat. Das war berührend. Das freut mich. Ich denke an Trudel, eine fast 90-jährige alte Dame aus unserer Gemeinde, die noch recht rüstig ist, hat einiges zu beklagen, aber das tut sie nicht. Sie entscheidet sich bewusst dagegen und sie macht Altenbesuche. Das ist eine unserer eifrigsten Altenbesuche. Und ich denke, die meisten von denen, die sie besucht, sind jünger. Und Trudel liebt Jesus und liebt die Menschen und geht los und macht denen, mit denen eine gute Zeit und sie beten zusammen. Und sie ist so eine richtige Frontrunnerin. Also es ist super toll. Und ich könnte jetzt noch viele Beispiele sagen. Ihr könntet auch welche erzählen. Und ich hoffe, man findet euch auch genau an dieser Stelle. Es vor allen Dingen als Täter des Wortes umzusetzen. Zuletzt, Gottes Wort zu halten, so sagt ein Kommentator, ist ein Weg um Liebe zu üben Und dies wiederum ist eine Manifestation des Demütigseins vor Gott. Das fand ich gut. Zum Abschluss. Gott segne euch im Einüben, im Tun. Und damit werdet ihr zum Segen für eine ganze Stadt. Amen.